Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers, schönen guten Tag. Die Omikron-Welle sorgt zum Teil für Chaos in Arztpraxen. Sie kommen mit Testen, Impfen und Beraten nicht hinterher. Angespannt ist zum Beispiel die Lage in Berlin. Sie hören gleich dazu ein Interview mit dem Vorsitzenden des Hausärzteverbandes in Berlin und Brandenburg. Außerdem hat unser Bayern-Korrespondent zu einer Familienrichterin recherchiert, die gegen die Corona-Schutzimpfung eines Kindes entschieden hat und sich in ihrem Urteil bewusst von der Ständigen Impfkommission distanziert. Und alles wird teurer zurzeit. Gut, dass es in Münster einen Verein gibt, der bedürftigen Seniorinnen und Senioren hilft. Die Omikron-Welle rauscht weiter durch unser Land und bisher hören wir zum Glück nur vereinzelt Meldungen, dass die kritische Infrastruktur gefährdet ist. Hier und da einige Fahrplanänderungen im Busverkehr, mal in Berlin, mal in Niedersachsen, so viel mehr noch nicht. Jetzt allerdings heißt es, dass in Berlin die Hausarztpraxen überlastet sind. Einige hätten eine Mehrbelastung von bis zu 100%, hieß es zum Beispiel vor ein paar Tagen in der Berliner Zeitung. Gerät die medizinische Versorgung in der Hauptstadt jetzt ins Wanken? Das konnte ich vor der Sendung besprechen mit Dr. Wolfgang Kreischer. Er ist Vorsitzender des Hausärzteverbandes in Berlin und Brandenburg und hat eine eigene Hausarztpraxis in Berlin-Zehlendorf. Herr Dr. Kreischer, ist bei Ihnen in der Praxis noch alles zu bewältigen?
Ja, mit Schwierigkeiten ist es zu bewältigen, weil wir haben natürlich neben der normalen Regelversorgung, die wir immer haben, die Impfungen, wir haben die Corona-Kranken zu versorgen. Und wir haben natürlich auch Verlagerungseffekte, weil viele Facharztpraxen ihre Arbeit zu den Hausärzten verlagern. Zum Beispiel Rezepte, Blutuntersuchungen und sonstige Dinge. Insofern sind wir schon stark belastet in den Praxen. Und so manche Praxis ist tatsächlich am Limit.
Eine Mehrbelastung von 100% habe ich gelesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Ihre Praxis betrifft, aber doch einige Praxen. Was muss ich mir genau darunter vorstellen, jetzt auch mal aus Patientensicht?
Naja, aus Patientensicht ist es so, dass es schwierig ist, in die Praxen zu kommen. Erstens mal sind die Telefonleitungen überlastet. Zweitens nehmen die Praxen in der Regel keine Akutkranken ohne Termin. Man muss also, wenn man akut krank ist, einen Termin machen. Man soll ja auch nicht das Virus in die Praxis schleppen, dann wäre die Praxis nämlich gänzlich am Ende. Wir haben zusätzliche Patienten. Das ist dann schon mal punktuell so, dass die ein oder andere Praxis tatsächlich doppelt so viel arbeiten muss wie sonst.
Was ist denn genau der Grund? Ist es wirklich Omikron? Sind es Krankheitsfälle im eigenen Personal oder ist es der hohe Beratungsbedarf in der Patientenschaft?
Alles ist richtig. Es ist der hohe Beratungsbedarf bei den Patienten. Ich fange jetzt mal hinten an von Ihrer Aufzählung. Es gibt die Impfungen, die durchgeführt werden müssen. Und es ist natürlich auch das Personal, was teilweise ausfällt, weil Personal muss täglich getestet werden. Und wenn ein Test positiv ist, mit und ohne Symptome, dann dürfen die nicht weiterarbeiten. Und viele Sachen laufen jetzt telefonisch ab oder per E-Mail. Das kommt neu dazu. Das kannten wir bisher nicht in diesem Maße.
Da habe ich eine kritische Anmerkung aus Patientinnensicht. Manch eine Praxis ist auch von der Verwaltung her nicht gut aufgestellt und noch nicht ausreichend digitalisiert, oder?
Die Digitalisierung macht uns große Probleme. Vor allen Dingen ist es völlig ungünstig, in der jetzigen Situation die Digitalisierung durchzudrücken. Wir sollten eigentlich die Krankschreibung elektronisch an die Kassen übersenden. Das funktioniert in der Regel nicht. Das liegt allerdings nicht an den Praxen, sondern an den Krankenkassen, weil die es nicht empfangen können. Das verzögert unsere Arbeit. Pro Krankschreibung brauche ich eine Minute länger. Wenn ich am Tag 50 Krankschreibungen mache, ist das eine Stunde. Insofern bleiben wir dann auf dem ganzen Schreibkram sitzen. Und mit der elektronischen Patientenakte ist es genauso. Das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Man hätte die beiden Sachen, die Einführung der Digitalisierung und jetzt die Bewältigung der Covid-Pandemie, das hätte man zeitlich auseinandernehmen müssen und nicht zusammenlegen, weil das belastet ja die Praxen unnötigerweise noch zusätzlich.
Ist es schon so weit, dass Sie Alarm schlagen bei der Landesregierung?
Die Landesregierung hat bisher noch nicht auf uns gehört. Wir hatten zwar ein Schreiben an die neue Gesundheitssenatorin geschickt, daraufhin haben wir noch keine Antwort. Wir hatten auch an Herrn Lauterbach
geschrieben. Also Sie haben schon Alarm geschlagen?
Wir haben schon Alarm geschlagen. Wir haben auch bei Herrn Lauterbach moniert, dass kein Primärversorger, also kein Hausarzt in seinem Expertenrat sitzt. Viele Dinge hätte man leichter und besser umsetzen können, wenn man an die Basisversorger, also wenn man an uns sich gewandt hätte. Und insofern finden wir selten offene Ohren in der Politik. Das ist sehr, sehr schade.
Jetzt haben Sie schon angedeutet, Sie würden sich einen Hausarzt im Expertenrat der Landesregierung wünschen. Was könnte der denn ausrichten? Beziehungsweise anders gefragt, was würde Ihnen helfen, diese Situation zu entschärfen für die Ärzte und Ärztinnen und für die Patienten?
Es würde uns schon mal helfen, wenn wir unsere Situation darlegen könnten. Wir hatten mit der früheren Gesundheitssenatorin Frau Karlajci ein recht gutes Verhältnis. Wir hatten zusammen kommuniziert. Es ist zwar nicht alles nach unseren Vorstellungen gelaufen, aber man hat zumindest auf uns gehört. Und im Moment warten wir noch auf das Gehör, das wir geschenkt bekommen sollen.
Gut, und wenn Sie dann gehört werden würden, was wären Lösungsansätze Ihrer Ansicht nach?
Ein Lösungsansatz ist zum Beispiel, dass man Dinge, die geplant werden, gemeinsam bespricht. Ich muss jetzt mal in die Vergangenheit gehen. Wir haben manchmal montags erst erfahren, wie viel Impfstoff wir für die Woche bekommen. Da hätte man miteinander kommunizieren können, weil wenn wir unregelmäßige Lieferungen bekommen, heißt das auch, dass wir alle terminierten Patienten anrufen müssen und auf andere Termine setzen. Ich glaube, das weiß die Politik gar nicht, was das dann einen Rattenschwanz an Verwaltungsarbeit nach sich zieht.
Wenn man jetzt einen positiven Test hat oder Kontaktperson in der Omikron-Welle und man nicht beim Hausarzt durchkommt, was tun?
Dann muss man zumindest einen PCR-Test bei der offiziellen Teststelle sich besorgen und ansonsten der Praxis eine E-Mail schicken. Das ist oft besser wie anzurufen. Bei uns läuft zwar jeden Tag auch das Postfach voll, aber dann können die Helferinnen das abarbeiten, wenn sie Zeit haben. Durch Telefon werden sie im Arbeitsfluss unterbrochen. Insofern würde ich sagen, mehr auf E-Mails und auf sonstige Medien umschwenken, als dauernd am Telefon zu sitzen und die Wiederholtaste zu drücken.
Dankeschön. Dr. Wolfgang Kreischer war das, Vorsitzender des Hausärzteverbandes in Berlin und Brandenburg. Die Omikron-Welle trifft vor allem die Jüngeren unter uns, Schülerinnen und Schüler und Kita-Kinder. Und viele Eltern wünschen sich für ihre Kinder deshalb eine Corona-Schutzimpfung als Grundimmunisierung. Unter den 12- bis 17-Jährigen zum Beispiel sind zurzeit 64% mindestens einmal geimpft. Schwierig wird es allerdings, wenn Eltern sich nicht einig sind darüber, ob ihre Kinder gegen Corona geimpft werden sollen oder nicht. Im Fall eines 12-jährigen Mädchens aus Bayern landete der Fall sogar vorm Gericht und die Richterin entschied gegen die Impfung. Unser Bayern-Korrespondent Tobias Krone berichtet über eine Gerichtsentscheidung, die im Gegensatz zu Urteilen in ähnlichen Fällen steht und die Fragen aufwirft.
Julia Sander wohnt im bayerischen Alpenvorland und heißt eigentlich anders, wie alle ProtagonistInnen dieses Beitrags. Die Sätze aus dem Interview mit ihr lassen wir nachsprechen. Die Mutter will sich und ihr Kind so weit wie möglich schützen vor Anfeindungen. Und auch vor Corona. Und das sei ganz im Sinne ihrer 12 Jahre alten Tochter Clara, die geimpft werden möchte.
Vor allem natürlich hat sie Angst, sich zu infizieren und daran zu erkranken. Und diese Angst können wir ihr alle nicht nehmen, wenn sie jeden Tag mit den verschiedenen Virusvarianten in die Schule gehen muss und wir jeden Tag eigentlich hoffen und beten müssen, dass sie nicht infiziert von der Schule nach Hause kommt.
Das Kind wolle eine Impfung. Doch da der Vater des Kindes, der selbst ungeimpft ist, sich geweigert habe, der Impfung zuzustimmen, stellte Julia Sanders Anwältin einen Antrag beim Amtsgericht Weilheim, dass sie als Mutter ihr Kind impfen lassen darf. Bei der mündlichen Verhandlung im vergangenen Herbst haben sich eine Sozialpädagogin, die als Verfahrensbeistand für das Kind auftrat, und das Jugendamt für die Impfung ausgesprochen. Auch eine Kinderärztin lieferte einen Attest zugunsten einer Impfung. Die Richterin schien anderer Meinung zu sein.
Irgendwann kam ich dann bei meinen Ausführungen auch zur STIKO-Empfehlung. Und in diesem Moment fing die Richterin an, eher süffisant zu lächeln. Die Richterin gab dann sinngemäß an, dass die STIKO durch den Druck der Politik die Impfempfehlung ausgesprochen hat. Diese Aussage hat mich natürlich auch wahnsinnig irritiert, weil ich überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass ein Richter daran glaubt, dass die STIKO in Deutschland vielleicht Fehlurteile fällen kann. Das ist ein renommiertes Gremium aus 18 Experten.
Julia Sander glaubt nach dem Termin nicht nur ihr Ex-Mann, auch die Familienrichterin ist dagegen, das Kind zu impfen. Und in der Tat, in einer schriftlichen Verfügung macht die Richterin klar, wie sie die Sache sieht. Der Empfehlung der Kinderärztin für eine Impfung hält die Richterin entgegen, dass Long-Covid-Fälle bei Kindern und Jugendlichen sehr selten seien. Gegen die Impfung, so die Richterin in der Verfügung, die der Redaktion vorliegt, spreche das Risiko einer Herzmuskelentzündung. Diese habe, wohl mitverursacht durch die Impfung, bei einem 12 Jahre alten Jungen in Cuxhaven zum Tod geführt. Grundsätzlich ist die Richterin der Meinung,
die natürliche Immunität gegen eine Infektion mit SARS-CoV-2 ist breit aufgestellt, stabil und wirksamer als die Impfstoffimmunität, insbesondere bei der Bekämpfung von Varianten. Kinder und Jugendliche sind mit der natürlichen Immunität besser geschützt,
heißt es in der schriftlichen Verfügung. Die Mutter, Julia Sander, ist empört.
Das heißt, die Richterin empfiehlt ganz klar für meine Tochter soll sich mit dem gefährlichen Coronavirus infizieren. Das ist verständlicherweise für mich als Mutter unbegreiflich und total erschreckend, diese Aussage. Zum anderen ist es für mich total befremdlich, dass eine Juristin meint, eine größere Expertise in der Impfthematik zu besitzen als die Kinderärztin meiner Tochter und die STIKO. Das ist in meinen Augen ein Skandal.
Am Ende des Verfahrens hört die Richterin die Tochter an und fällt danach den Beschluss, der dem Deutschlandfunk vorliegt. Darin würdigt die Richterin Claras Argumente für eine Impfung zwar als, Zitat, reflektiert und reif, Zitat Ende, plädiert aber dennoch gegen die Impfung. Sie argumentiert dabei unter anderem mit einem Artikel des Ärzteblattes vom April 2021, der zu diesem Zeitpunkt 11 Corona-Tote zählte. So heißt es schriftlich im Beschluss.
Die Kinder und Jugendlichen waren demnach zwischen 0 und 17 Jahre alt. In 8 Fällen waren Vorerkrankungen bekannt. Im gleichen Zeitraum sind mehr Kinder ertrunken oder durch Verkehrsunfälle ums Leben gekommen. Noch mehr dürfte für die nun vorherrschende Omikron-Variante gelten, die allgemein milder verläuft, dass Kinder weniger gefährdet sind.
Die Schlussfolgerung daraus?
Nach Einschätzung des Gerichts überwiegt daher das Risiko einer Impfung die Vorteile für das Kind und ist daher nicht kindeswohldienlich. Der Antrag der Mutter, ihr allein die Entscheidungsbefugnis zu übertragen, war daher abzulehnen.
Der Beschluss der Weilheimer Richterin unterscheidet sich stark von einem Urteil des Oberlandesgerichts Hessen zu einem ähnlichen, wenn auch etwas anders gelagerten Sachverhalt. Dieses entschied im August im Fall eines 16 Jahre alten Jungen mit Vorerkrankung, wenn der Junge geimpft werden will, wenn kein spezielles Impfrisiko besteht und weil die STIKO die Impfung für Jugendliche ab 12 Jahren empfiehlt, solle der Elternteil entscheiden, der für die Impfung ist. Auch schon 2017 im Streit um eine Masernimpfung räumte der Bundesgerichtshof der STIKO-Empfehlung einen Vorrang ein. Die Weilheimer Familienrichterin sah das offensichtlich anders. Die Mutter Julia Sander ist enttäuscht.
Ich fühle mich hilflos, ich bin enttäuscht vom Justizsystem. Meiner Meinung nach sollte eine Richterin oder ein Richter in Deutschland nach dem Recht, nach dem Gesetz urteilen und nicht nach der persönlichen Meinung. Ich will die Gesundheit meines Kindes schützen und ein deutsches Gericht verwehrt mir das.
Will hier eine Richterin ihren Urteilen die Meinung von Impfgegnern zugrunde legen? Auf einen schriftlichen Fragenkatalog an die Richterin über die Pressestelle des Amtsgerichts Weilheim reagiert ein Vertreter der Pressestelle schriftlich.
Bei der von Ihnen angeführten Entscheidung handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung einer unabhängigen Richterin, die von der Behördenleitung nicht zu kommentieren ist.
Recherchen des Deutschlandfunks ergeben, offenbar hat die Richterin bereits im April 2021 eine Schülerin von der Maskenpflicht in einer Realschule befreit, was ihr 4 Strafanzeigen und Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft München II wegen Rechtsbeugung einbrachte, die allerdings kurz darauf mangels Anfangsverdacht für eine Straftat wieder eingestellt wurden. Im Oktober hat der Bundesgerichtshof dann klargestellt, über Masken an Schulen dürfen keine Familienrichter, sondern nur Verwaltungsgerichte entscheiden. Aufschlussreich könnten auch 2 Leserbriefe sein, die mutmaßlich die Richterin unter ihrem Namen auf der Webseite der Süddeutschen Zeitung veröffentlichte. In einem spricht sich eine Verfasserin aus Weilheim, die den Namen der Richterin trägt, dagegen aus, Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren, als Rechte zu stigmatisieren. Julia Sanders, Anwältin, hat nun Beschwerde eingelegt. Sie will, dass sich das Oberlandesgericht Bayern ihres Falls annimmt und ihrer Tochter die Impfung erlaubt.
Eine Recherche war das von unserem Bayern-Korrespondenten Tobias Krone. Die steigenden Lebenshaltungskosten sind für fast alle von uns ein Riesenthema. Am stärksten gestiegen sind die Heizkosten. Sie sind mehr als doppelt so hoch wie vor einem Jahr. Der neue Heizkostenzuschuss der Bundesregierung kommt allerdings nur einigen zugute, nämlich Wohngeldempfängern und BAföG-Empfängern. Was aber, wenn man durch sämtliche Hilferaster fällt und trotzdem nur sehr wenig Geld zur Verfügung hat? Bei vielen Rentnern ist das zum Beispiel der Fall. In Münster gibt es einen Verein mit dem Namen Lichtblick Seniorenhilfe und der unterstützt bedürftige Senioren und Seniorinnen mit kleineren Geldbeträgen und hilft auch sonst. Marco Poltronieri berichtet.
Allzu gern nur würde Anne Schirmeister wieder mal ins Kino gehen, aber das Geld reicht nicht.
9 Euro ist für mich zu viel eigentlich. Aber das, was ich wirklich brauche, das brauche ich und das muss ich dann halt auch bezahlen. Ne? Dann verzichte ich halt eben auf solche Sachen.
Die 72-Jährige bezieht eine kleine Rente. Nach Abzug von Miete und anderen laufenden Kosten bleiben ihr noch etwa 450 Euro im Monat, zum Beispiel für Medikamente, die sie selbst bezahlen muss. Da zählt jeder Cent. Andrea Moraldo vom Verein Lichtblick Seniorenhilfe weiß, wie das ist.
Frau Schirmeister, das ist ein Beispiel für jemanden, der eine Rente bekommt, aber so knapp an der Sozialhilfe vorbeischrappt. Also sie bekommt keine Sozialhilfe, keine aufstockende Grundsicherung. Also sie ist wirklich so das Beispiel für die Rentnerin, die wirklich lange gearbeitet hat und wo die Rente am Ende nicht reicht.
Der Verein unterstützt zurzeit etwa 900 Bedürftige und die Zahl wächst und wächst. Anspruch auf Hilfe haben Menschen, die mindestens 60 Jahre alt sind. Jeder Antrag wird sorgfältig geprüft und muss belegt werden. Was auffällt, viele können ihre Nebenkostenabrechnung nicht mehr bezahlen.
Weil die Kosten sind so hoch geworden, dass die Leute sich das nicht mehr leisten können. Die frieren lieber, ziehen halt Pullis an und sitzen in einer kalten Wohnung. Es ist wirklich erschreckend.
Bei Anne Schirmeister sind es andere Probleme, die sie bewältigen muss. Erst neulich ist ihr Rollator kaputt gegangen. Den konnte Andrea Moraldo ersetzen. Und obendrauf gab es gleich noch frisches Obst und Gemüse und ein bisschen Käse.
Da habe ich so eine Kiste mit Lebensmitteln bekommen und richtig tolle Sachen auch. Ich war so glücklich. So viel hatte ich, glaube ich, noch nie im Kühlschrank. War wie Weihnachten.
Alle 14 Tage verschickt Lichtblick Seniorenhilfe Lebensmittelkisten an besonders Bedürftige. Die eigentliche Hilfe, die der Verein leistet, ist aber eine andere. Mit moderaten Beträgen unter die Arme greifen, wenn gerade etwas kaputt gegangen ist.
Häufig kommen die Menschen, wenn die Brille kaputt ist, wenn der Kühlschrank oder die Waschmaschine kaputt ist, dann ist es existenziell, weil die Summe können sie einfach nicht aufbringen, um da ein neues Gerät anzuschaffen. Und da helfen wir natürlich.
Der Verein finanziert das alles über Spenden. Was gut klappt, sagt Andrea Moraldo, und ein Strahlen geht über ihr Gesicht.
Das Interesse der Menschen, denen es besser geht, an Menschen, denen es schlechter geht, ist echt groß geworden. Und wir bekommen eigentlich auch täglich Anrufe von Menschen, die helfen wollen.
Wer langfristig Gutes tun möchte, kann auch eine sogenannte Patenschaft übernehmen. Der Spender oder die Spenderin überweist dann monatlich 35 Euro, zum Beispiel für ein Jahr. Das Geld kommt dann einer Person zugute.
Das sind 35 Euro im Monat, um sich mal den kleinen Luxus leisten zu können, mit der Freundin Kaffee trinken zu können, sich ein Buch zu kaufen, vielleicht die Tageszeitung zu abonnieren und. Oder einfach auch mal ein anderes Duschgel zu kaufen, was ein bisschen besser riecht als das übliche.
Dann könnte es ja vielleicht doch noch was werden mit dem Kinobesuch von Anne Schirmeister. Denn ab März kommt auch sie in den Genuss einer Patenschaft.
Wie dann der Brief kam und das da drin stand, da habe ich mich riesig gefreut.
Und mit diesem Beitrag aus Münster endet Deutschland heute. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.